Hoffnungsmenschen. Danke. Da muss ich mich da mal kurz sortieren. Das brauche ich nicht. Vielen Dank für die super Einleitung, Petra. Wir sind nicht die letzte Generation, Halleluja. Ich sowieso nicht, bin ein Opa. Warum sind wir eigentlich Hoffnungsmenschen? Ich habe so gedacht, als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir dieser Text ein, den ich jetzt nicht auf der Folie habe, aber den ihr alle kennt. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, hat Luther übersetzt. Ich liebe den Martin Luther. Hoffnung der Herrlichkeit. Richtig, man kann auch übersetzen Hoffnung auf, aber das ist genau unser Problem. Dass wir Hoffnung oft immer in die Zukunft transferieren. Irgendwann wird's mal besser. Und dann haben wir die Karotte vor unserer Nase, ja, und schnappen sie nie. Das ist Religion, ihr Lieben. Immer so ein Versprechen, irgendwann wird irgendwie was passieren. Und wenn nichts passiert, dann sind immer wir schuld. Ja, weil du halt nicht richtig gebetet hast. Weil du halt dieses, jenes nicht gemacht hast. Weil die Gemeinde nicht so und so. Weil wir die falschen Politiker haben. Weil. Und immer so eine Vertröstung auf etwas. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es ist vielleicht gut, wenn wir Hoffnungsmenschen sind, dass wir ein bisschen mehr von Hoffnung auf zu Hoffnung in uns kommen. Und in diesem Bewusstsein lernen, wir sind Hoffnungsmenschen, weil die Hoffnung, und zwar der Herrlichkeit, das ist ein schwieriger Begriff, ja, aber das meint, das Doxa, das meint diese Licht, dieser Lichtglanz, diese Majestät, dieser außergewöhnliche Glanz, das ist verbunden mit diesem Begriff, eigentlich das, was eigentlich ureigens zu Gott gehört, diese Herrlichkeit des Herrn, dass die in uns vorhanden ist, nicht nur sein wird, sondern irgendwann vorhanden. Ich muss da stehen bleiben, gell, wegen der Kamera. Hallo zu Hause. Ich würde so gern so nahe zu euch kommen. Ach, danke. Ja. Danke, ihr seid super ausgestattet. Toll. Ja. So diese Hoffnung auf, von der wollen wir mal ein bisschen runter oder hin zu die Hoffnung in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dieser Lichtglanz, diese Besonderheit, die eigentlich nur dem Herrn gehört. Und dennoch sagt Jesus, ich leite jetzt ein bisschen anders ein, aber ich merke, ich darf euch da abholen. Jesus hat mal gesagt, im Johannes 17, hat er gesagt, die Herrlichkeit, die der Vater mir gegeben hat, habe ich euch gegeben. Und diese Herrlichkeit ist nicht nur eine Herrlichkeit, die wir irgendwann haben und in die wir irgendwann eintauchen, sondern es ist eine Herrlichkeit, die in uns wohnt. Du Hoffnungsmensch. Das wissen wir. Und doch ist es mir nicht immer so bewusst. Und vor allem, wenn ich dann gucke in so viele Herausforderungen und so vieles, was nicht schön ist, so vieles, was überhaupt nicht herrlich ist, auch in mich selbst hineingucke und entdecke da Dinge, die passen mir überhaupt gar nicht, verliere ich manchmal den Blick für diese Tatsache, dieses, was auch wahr ist, die Herrlichkeit des Herrn, und zwar die gleiche Herrlichkeit, die in Jesus Christus ist, ist auch in mir. Kannst du fast nicht glauben, oder? Und wenn ich davon ausgehe, dann sieht das Leben schon mal ein bisschen anders aus. Ja. Die Herrlichkeit habe ich euch gegeben, die haben wir uns nicht verdient. Die haben wir nicht erworben durch irgendwelche Dinge, die haben wir als Geschenk angenommen. Hast du das als Geschenk angenommen? Danke, Herr, für die Herrlichkeit, für diesen Lichtglanz, für diese Lebensqualität, für dieses Ewige, für dieses Außerordentliche, dass du mir schenkst. Danke, Herr, ich nehme es an. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt und gar nicht weißt, von was ich hier rede, sag einfach, ich nehme dieses ewige Leben, diese Herrlichkeit Gottes, diesen Lichtglanz Gottes nehme ich an. Danke, Herr, für dieses Geschenk. Hoffnung dieser Herrlichkeit. Hier ist die Herrlichkeit begründet. Übrigens, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Sondern die Hoffnung gehört neben Liebe und Glaube zu den Dingen, die bleiben. Die Hoffnung stirbt gar nicht. So, das sind alles Sachen, die wissen wir. So in dieses Bewusstsein mal einzutauchen, ist mir ganz, ganz wichtig, euch damit hineinzunehmen. Ich dachte so an die Frau vom Teich Bethesda, auch die ist uns vielleicht bekannt und bewusst. Ich lasse mal den Titel, das sehen wir dann nachher. Die Frau am Teich von Bethesda ist uns bewusst wahrscheinlich, oder? Da war diese Frau, über lange, lange, lange Zeit lag sie dort am Teich Bethesda. Das waren so die Heilquellen der damaligen Zeit. Mein Mann. Meine Bibelkenntnis, ja. Kontrollfehler. Ja, ja, sehr gut. Nein, ich habe es falsch gesagt. So, liegt er da, wartet auf diese Heilquellen, ja, die Hoffnung war, Hoffnung auf. Immer wenn das Wasser sich bewegt, der Erste, der da reinspringt, der wird gesund. Schon ein bisschen mystisch, aber das war die Hoffnung. Ob das passiert ist oder nicht, wissen wir nicht ganz genau, wahrscheinlich schon. Hier und da zumindest, weil sonst wäre die Hoffnung ja nicht da gewesen. So, aber das Problem war wieder, ich habe niemand, der mich dorthin bringt. Ja. So, was soll ich machen? Jetzt liege ich halt da. Jahrelang, jahrzehntelang. Die Hoffnung, die es gäbe, erreicht mich nicht. Und dann kommt Jesus in die Szene und ich sage es ein bisschen salopp, sage, jetzt jammer hier nicht rum. Nimm dein Bett, steh auf und geh heim. Die Hoffnung ist schon da. Die Hoffnung kommt mit ihm. Ja. Nicht die Hoffnung auf, sondern die Hoffnung ist da. Und er hat ergreifen können, erfassen können, die Hoffnung kommt mit Jesus Christus. Und zwar ist sie gegenwärtig. Die Möglichkeiten erweitern sich. Und wie oft in deinem Leben, vielleicht kennst du da auch mal durch, in deinem ganz persönlichen Leben, wo du so sehr eine Hoffnung auf irgendwas, wenn irgendwas passiert, dann wird alles anders. Und wir verengen unseren Blick und unser Herz oft so sehr auf das eine, auf diese Situation. Wenn das passiert, dann. Wenn die Regierung sich so und so verhält, dann. Wenn mein Chef das und das tun würde, dann. Wenn die Steuerrückzahlung kommt, dann. Ja. Und wir setzen unsere Hoffnung manchmal sehr verengt auf eine solche Geschichte und es kommt nicht. Und wir verhungern manchmal auf dem Weg dorthin, anstatt vielleicht mal zu sagen, Herr, deine Gegenwart kommt in mein Leben und weitet mir die Perspektive, weitet mir den Blick, weitet mir die Möglichkeiten. Und ich ergreife und sehe vielleicht überhaupt erst Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe, weil ich so fokussiert war auf diese eine Lösung. Wenn das passiert, dann. Und es passiert uns, glaube ich, relativ oft, aber deshalb predigen wir ja hier. Dass wir sagen, die Hoffnung mehr auch in das Gegenwärtige zu nehmen. Das heißt, wir gestalten etwas, was schon da ist. Denkt jetzt mal vielleicht ein anderes komisches Beispiel vielleicht, aber zu sagen, ja, die Energie, das Energieproblem, das wir haben, versuchen wir ja inzwischen zu lösen durch Sonne und Wind. So, Sonne und Wind war schon immer da. Ja. Aber wir haben es nicht als Energiequelle nutzen können. Ja, so, irgendwann war die einzige Hoffnung, ja, dass man vielleicht doch nochmal irgendwie große Reserven und vorfinden in der Erde, wo wir irgendwie Öl herstellen können, irgendwie wird es doch so weitergehen. Und wir haben nicht entdeckt über lange Zeit, welche Energiequellen zur Verfügung stehen. Und jetzt haben wir auch, also für all die Verbrennerfreunde, ich glaube, wir fahren auch mit Wasserstoff irgendwann. Ja, so. Also beruhigt euch. Also auch da wieder den Blick weiten. Jetzt geht die ganze Hoffnung auf diese eine Energiequelle. Wieder Quatsch. Ja, lass uns doch die Perspektive weiten. Aber vor allem geht es mir darum, das heißt, Energiequellen sind da, es sind Möglichkeiten da, die waren schon immer da, wir haben sie nur nicht erschlossen. Und so ist es mit ganz vielen Dingen in dem Leben, vor allem durch die Gegenwart Christi, durch das, was geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Wir haben es gerade besungen, ist ein Sieg, da hat die Welt sich verändert. Seit dem Kreuz haben wir eine andere Voraussetzung, eine andere Situation. Und wir erschließen es, wir entdecken die Möglichkeiten, die uns gegeben sind in Jesus Christus, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen, in seinem zum Himmel fahren, auffahren, in all diesen Wahrheiten, die wir erschließen, was uns darin geschenkt ist. Und jetzt taste ich mich langsam an mein Thema ran. Diese Woche habe ich mit jemand ein Coaching gehabt, gläubiger Unternehmer, und unter anderem habe ich gefragt, was gibt es denn so für Prophetien in deinem Leben? Und ihr wisst, so Prophetien, es gibt ja manchmal so, dass etwas hineingesprochen wird in unser Leben oder irgendeine Verheißung ausgesprochen wird über unser Leben. Und ich glaube, viele von uns hier haben auch irgendwie mal so eine Zusage, so ein prophetisches Wort empfangen. Und dann konnte man eine ganze Latte auflisten. Ja, sagt, da war ich da in der Veranstaltung, dort in der Veranstaltung. Und dann hat er mir so ein paar Sachen aufgelistet und gesagt, immer war es im Grunde, der Herr wird eines Tages. Eines Tages wird es so sein. Und habe ich gesagt, was fängst du denn damit an? Komm, lass uns mal das prophetische Wort, ich glaube an das prophetische Wort und ich glaube auch, dass der Herr zu ihm geredet hat in vielerlei Hinsicht. Also jetzt lass uns mal diese Prophetien lesen, was wird denn da hervorgesagt, nicht so sehr vorhergesagt. Worauf richtet Gott den Fokus? Und lernen zu verstehen, dass in diesen prophetischen Worten ist schon die Perspektive drin. Es ist ein Zuspruch, es ist eine Situationsbeschreibung, es weckt etwas in dir, was vorhanden ist und du noch nicht gesehen hast. Und dann plötzlich ging in ihm so eine ganze neue Welt auf. Ja. Zu sagen, okay, was hat mir denn Gott zugesagt, mit dem kann ich handeln und wirken? Das prophetische Wort als wie ein Schwert in unserer Hand, mit dem wir gestalten und kämpfen können und nicht, wo wir da sitzen und denken, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Herr das macht. So, Prophetie, und jetzt komme ich zu meinem schwierigen Thema, Eschatologie. Das heißt, die Lehre von den letzten Dingen. Weil bei uns Christen, wie auch jetzt bei der letzten Generation und so weiter, je nachdem, wie wir unsere Zukunft gestalten oder unsere Zukunft verstehen, gestalten wir unser Hier, Jetzt und Heute. Und wenn unser Verständnis in der Richtung ist, irgendwann geht die Welt unter, irgendwann passiert mal dieses und jenes, dann werden wir von dort her unser Hier und Jetzt und Heute gestalten. Wenn ich sage sowieso, das ist die letzte Generation und wenn wir nicht ein bisschen am Schräubchen drehen, dann geht die Welt unter, ja, du liebe Zeit, dann lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. So, was ist dein Bild von der Zukunft, auch jetzt dein theologisches Bild, wie bist du da gelehrt, was hast du für ein Verständnis, welche Redner hast du angehört, welche Bücher hast du darüber gelesen, was ist dein Bild der christlichen Zukunft von dem Verständnis der letzten Dinge, je nachdem wirst du dein Hier und Heute gestalten. Ist deine Hoffnung nur auf, irgendwann kommt die neue Erde, kommt der neue Himmel, irgendwann komme ich in der Himmel, und dann keine Tränen mehr, kein Leid, kein Schmerz. Und jetzt warte ich halt mal drauf, bis soweit ist. Oder wie sehr gestaltet dein Zukunftsbild dein Hier, Jetzt und Heute und dein Handeln im Alltag? Und hier das Wort Eschatologie, habe es bewusst gewählt, auch wenn das vielleicht nicht jedem bekannt ist, aber ist die Lehre von den letzten Dingen. Und in solchen Zeiten, wo wir halt auch mal wieder sind, wo es rockt und Schwierigkeiten gibt, und Deutschland geht der Bach runter und alles ganz schlimm und letzte Generation und Erde geht kaputt und so weiter und so fort und Rezession und 0,3% minus, ja, ganz furchtbar, ja, ganz schlimm, ganz schlimm. So, wenn mal wieder so diese ganzen Themen aufkommen und all die Ausländer, die zu uns kommen, alles natürlich wichtige, wichtige Themen, aber baut auch ja wieder so ein Szenario auf, es wird alles schlechter, alles wird schlimmer. So, was für ein Bild haben wir von der Zukunft? Woher kriegen wir auch unsere Informationen? Woher wirst du gelehrt? Was prägt dich in diesem Denken hier? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vom Wort des Lebens prägen lassen. Deshalb mal so ein paar Elemente, auch wenn es jetzt ein bisschen theologisch wird, aber wir kommen gleich dann auch sehr schnell wieder in die praktische, lebensnahe Umsetzung. Eschatologie, Lehre der letzten Dinge. Und ich starte mal hier nochmal mit einem Text aus Jesaja. Gib man ihm mal das Ganze gleich drauf hier. Jesaja 60 ist, glaube ich, uns sehr bekannt, alttestamentlicher Text. Habe ich übrigens mal hier drüber gepredigt, beim 10-jährigen Jubiläum habe ich nachgeguckt. Ja. Aber das wisst ihr alles nicht mehr. Gut. Mache dich auf, werde Licht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, noch bedeckt Finsternis das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Da knüpfen wir ein bisschen an im alttestamentlichen vorausschauenden Wort ins Neue Testament hinein. Mit Christus ist das ja geschehen, passiert. Mache dich auf, werde Licht, denn Jesus Christus, das Licht, ist gekommen. Jetzt wollen wir es nicht wieder gleich in die Zukunft projizieren, ja, der wird irgendwann mal wiederkommen, sondern ist gekommen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit, haben wir wieder dieses Wort, dieser Lichtglanz Gottes, diese Besonderheit, diese Majestät, diese Lebensqualität Gottes geht auf über dir. Und jetzt finden wir vom Neuen Testament Erkenntnis, wie wir vorgesehen haben sogar, und ist in dir. Mensch, jetzt müssten wir doch eigentlich schon ein gutes Selbstbild haben, oder? Müsste es uns schon richtig dicke gut gehen. Herrlichkeit Gottes in mir. So, dein Licht ist gekommen. Aber noch bedeckt Finsternis das Erdreich. Und hier sehen wir genau die Spannung, in der wir Tag für Tag irgendwo sind, wenn wir Zeitung lesen und so weiter. Noch ist Finsternis bedeckt das Erdreich, dunkel die Völker. Das ist ja oft genau diese Wahrnehmung, das ist genau die Botschaft. Du meine Güte, wie schwierig ist das denn? Dunkelheit, Herausforderung, natürlich ist es dunkel, aber da ist genau dieses Spannungsfeld drin, über dir geht auf die Herrlichkeit. So, was ist der Text eigentlich dahinter? Vielleicht gibt es da irgendwelche Ornithologen, Leute, die sich mit Vögel auskennen hier? Nein. Ich glaube, die Amsel ist eine der, die uns weckt, oder? Morgens, wenn wir noch schlafen. So, Amsel, Drossel, Fink, Amsel und Drossel ist das Gleiche. Amsel, oder? Amsel, Drossel, Fink und Star, oder? Aber Amsel und Drossel sind die gleiche Viecher, oder? Nicht? Ah, okay, alles gut. Das ist jetzt auch nicht wichtig, sondern wichtig ist, aber ich sehe, kriege ich ab und zu mal wach, das ist gut. Wichtig ist, die Amsel singt schon ihr Lied, wenn es noch dunkel ist. Warum? Weil sie sieht schon das Licht. Sie sieht schon das Licht. Es ist schon hell, aber wir sehen es nicht. Die Amsel aber sieht es und singt, als wäre der Tag angebrochen. Und es ist genau in diesem Text hier drin, zu sagen, hey, haben wir Augen, die sehen, haben wir Herzensaugen, die sehen, da ist Hoffnung, da ist Licht, dein Licht ist gekommen, es ist hell, es ist eine Möglichkeit, es ist Erlösung, es ist Rettung, es ist Kraft da, es ist Gegenwart Gottes da, während die anderen noch jammern und sagen, ist alles so furchtbar dunkel. Und genau da ist sozusagen die Spannung auch zwischen dem, was wir oft vor Augen sehen, vielleicht mit unseren natürlichen Augen, und auch natürlich zu unseren Ohren kommt und dem, was wir mit unserem Herz sehen können, wenn wir Raum geben dieser inneren Hoffnung, dieser inneren Herrlichkeit, diesem Blick von Christus her. So, das heißt, während die Menschen über die Dunkelheit klagen, zünden wir schon das Licht an. Und was werden jetzt für Hoffnungsmenschen gebraucht? Das heißt, dass wir Menschen sind, sagt, das Licht ist gekommen. Nicht das Licht kommt irgendwann, sondern das Licht ist da. Die Gegenwart Gottes ist da. Der Sieg vom Kreuz von Golgatha. Es gibt Hoffnung. Es gibt Erlösung. Es gibt eine Möglichkeit. Lass uns rausfinden, wie wir die Energie der Sonne jetzt anzapfen. Lass uns herausfinden, wie wir die Gemeinschaft des lebendigen Gottes, diesen Sieg Jesu vom Kreuz, wie wir das in diese jetzige Situation, in der wir drin sind, übertragen. Das ist die spannende Kiste. Und wir singen schon das Lied, weil wir wissen, der Tag bricht an. Und zwar nicht irgendwann, sondern Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag wird's hell. Ja. In jeder Situation. Heute ist der Tag des Herrn. Lass uns freuen und fröhlich in ihm sein. So, das ist nicht irgendwann kommt der Tag des Herrn, sondern dies ist der Tag des Herrn. Sonntag kein Problem, aber Montag ist auch der Tag des Herrn. Ja, da ist manchmal ein bisschen schwieriger, oder? So, okay, ja, der Tag des Herrn. Jetzt haben wir den Tag des Herrn hinter uns zur Erholung und jetzt müssen wir wieder in die dunkle Welt. Wir gehen singend in den Montag, denn wir sehen, auch im Montag ist das Licht aufgegangen. Das Licht ist schon da im Montag und im Dienstag, in der Krankheit, in der Not, dort, wo es um uns herum klagt und jammert, dort, wo wir nicht wissen, wie soll ich diese Woche wieder irgendwie bewältigen können, das Licht ist aufgegangen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir, in dir, durch dich gestaltet sich das Licht. So, das ein bisschen so zur Orientierung, da greifen wir dann da gleich nochmal zurück. In der Lehre der Endzeit über die letzten Dinge, und deshalb möchte ich das schon zumindest mal ein bisschen aufleuchten lassen, ohne dass ich da jetzt eine Lehre geben kann, das ist nicht möglich am Sonntagmorgen und da bin ich auch nicht Spezialist drin. Aber was die Christenheit, die evangelikale Christenheit, nicht so sehr in der evangelischen, katholischen Kirche, dort weniger, in manchen Kreisen auch, aber vor allem in der evangelikalen Welt, also Baptisten, Methodisten, Pfingstbewegungen und so weiter, freien und ganz freien und überfreie Gemeinde, alles was es da so gibt, ist der Dispensationalismus, der sogenannte, sehr stark geprägt, ist uns nicht oft im Bewusstsein, aber die Prägung ist, es geht alles in Dispensationen, in Zeitabschnitten. Und jetzt sind wir im Zeitabschnitt der Gemeinde. Natürlich ein bisschen schwierig ist, vorher war der Zeitabschnitt Israels, jetzt kommt der Zeitabschnitt der Gemeinde. Das ist schon schwierig, ja, und Katastrophe. Aber gut, Zeitalter der Gemeinde. Und dann ist das Gedankengut, und diese Lehre gibt's ungefähr seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Vorher hat da nie jemand drüber gelehrt, sondern der John Darby hat es sozusagen reingebracht nach Amerika und dann kam es über verschiedene Kanäle, Scofield-Bibel und so weiter, hat sich dann ausgebreitet in der evangelikalen Welt des Westens. Und die Grundausrichtung, es wird alles schlimmer, es muss alles schlimmer werden, weil es geht alles hin auf diesen einen Punkt, auf diesen einen Moment, wenn sozusagen die Trübsal so schlimm wird, dass dann die Entrückung kommt, dann hauen wir Christen ab und die anderen, die Bösen, denen geht es jetzt an den Kragen. Und wir werden gen Himmel gerückt, dann geht's hier 3,5 oder 7 Jahre, da gibt's unterschiedliche Auslegungen, geht die Punk ab, ja, weil natürlich jetzt alle Christen weg sind, alle Herrlichkeit weg ist, Gott ist weg und jetzt nur noch Chaos. Und dann sieht man mal, was ist, wenn der Teufel so wüten kann. Und dann kommt die Rückkehr der Gläubigen mit Christus, Wiederkunft Jesu, und dann kommt 1000-jähriges Friedensreich und danach dann das Endgericht. So. Habt ihr die Lehre schon mal gehört? Ja, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Eine Katastrophe. Weil was passiert denn jetzt? Und natürlich, jede Lehre kann immer biblisch argumentieren. Ja, so, aber ich knall das jetzt einfach mal weg. Allen Shitstorm, der jetzt kommt, ist egal. Nehme ich auf mich, weil das ist eine Katastrophe. Das heißt, was passiert denn, wenn ich mit Christen, die so geprägt sind, zusammen, wenn man guckt in der Zeitung überall, wo sind wir jetzt in diesem Zeitablauf? Wie schlimm ist es denn schon? Ich juble fast, wenn es schlimmer wird. Hat mal jemand mir gesagt, habe ich gefragt, was willst du? Dann sagt der SPD, dann sagt warum? Ja, dann geht die Welt schneller zugrunde. Das sind dann die Blüten. Ja. Oder jetzt ist so dieser Zeitpunkt, jetzt wird es immer schlimmer, da kann ich doch keine Kinder mehr in diese Welt gebären. Aber wie oft habe ich das gehört? Das heißt, du bist noch ganz gescheit. Oder jetzt schicke ich doch meine Kinder nicht mehr aufs Studieren. Jetzt gilt es doch alles darauf zu setzen, dass, wenn jetzt die Zeit knapp wird, die große Trübsal kommt bald, also setze ich nur noch drauf, jetzt gehe ich nur noch auf die Straße und evangelisiere und irgendjemand wird es schon bezahlen. Das sind dann die Blüten, die dabei rauskommen. Und zerstört Leben. Darf ich das so klar sagen hier? Nein, 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 nein. Das hat dazu geführt, ja, dass so diese Weltuntergangsstimmung, wenn ich das als Perspektive habe, wenn das meine Hoffnung ist, dass wir eines Tages, wenn es ganz schlimm wird, werden wir entrückt. Denken natürlich überhaupt nicht dran, was dann hier abgeht und so weiter, aber das ist unsere Perspektive. Und dann hoffe ich drauf, dass es immer schlimmer wird. Was ist das für eine Haltung? Das entspricht doch nicht unserem Christus. Sag, es wird schlimmer. Völlig daneben. Aber das ist eine Lehre, die sich sehr, sehr weit verbreitet hat und zu vielem geführt hat, was ich beklage inzwischen. Ich habe das am Anfang als Junggläubiger auch geglaubt. Dann gab es dieses Bibelpanorama-Buch und was es da alles gab. Und ein Tag, an dem der Dollar stirbt. Und ach, du ahnst es nicht, was da alles prophezeit wurde und so weiter. Ist alles nichts passiert, alles nicht passiert. Hat aber diese Verengung mit sich gebracht und diese Weltabgewandtheit auch. Ja, dass wir dann als Brautgemeinde uns schön machen und wir sind nur noch mit beschäftigt, uns schön zu machen für den Tag der Wiederkunft Christi und dass wir bereit sind, bis hin, dass Ängste ausgebreitet wurde, ja, dass Kinder, weil jetzt die Entrückung ist passiert und ich bin nicht dabei, und dann sind Kinder nach Hause gekommen, die Eltern waren nicht da und die Panik ist ausgebrochen, die sind entrückt und ich bin nicht dabei. Und das sind keine Theorien, das sind Stories, die ich als Seelsorger höre und dann wieder auffangen muss, um diese Traumata irgendwo, Christus, der Herr der Hoffnung, wieder in diese Traumata hineinkommt und wieder Erlösung und Befreiung bringt und Perspektive bringt. So, an den Früchten erkennt ihr, ob eine Lehre heilsam ist oder ob sie zur Zerstörung führt. So, was ist dein Bild? Und es ist, ich sage das nur, weil das sehr, sehr stark geprägt hat und wie gesagt ist so ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist es in Schottland entstanden, von dort kam es irgendwann nach Amerika und das meiste, was in Amerika landet, ist international, landet dann also auch wieder bei uns. Es gibt natürlich auch andere, das nur kurz erwähnt, das wie gesagt ist nicht die Lehre. John Calvin zum Beispiel, oder Anfang des Pietismus war es anders. Ja, Jakob Spener ist so einer der ersten Pietisten, 18. Jahrhundert, Anfang, Mitte 18. Jahrhundert, oder August Hermann Franke und diese Leute, die sind eher davon ausgegangen, es wird immer besser. Also das Reich Gottes breitet sich aus, es wird immer besser und am Höhepunkt des Ganzen, das Millennium fängt irgendwann an, wir merken das gar nicht so richtig, weil es immer besser wird, Friedensreich, und irgendwann kommt dann Jesus wieder und Entrückung und Auferstehung ist ein Vorgang, was übrigens, also dieser Teil ist zumindest biblisch nachvollziehbarer, weil diese Parousia des Herrn auch, jetzt bin ich sehr lehrend, gell? Aber ich hoffe, ihr verkraftet es, die Parousia des Herrn, dieses Wort, beschreibt einen Vorgang, dieses Wort war damals bekannt, was Paulus benutzt für diese Ankunft des Herrn, ja, diese zweite Ankunft des Herrn, diese Parousia, war damals so, dass wenn ein König sich angemeldet hat oder ein Kaiser oder ein Bote des Kaisers, dann haben sich die Wächter auf die Turmzinnen gestellt und haben geguckt, wann kommt er, ja. So, wie wir das warten auf den kommenden Herrn. Ja, wann kommt er? Und sie haben sich auf die Turmmauern gestellt und als sie dann die Staubwolke gesehen haben, irgendwo am Horizont, dann haben sie nach hinten hineingerufen, der König kommt! Und dann sind die Oberen der Stadt, sind hinaus vor das Stadttor und sind entgegengeritten, sozusagen dem kommenden König, haben sich mit ihm vereint und gemeinsam sind sie dann in die Stadt eingezogen. Und dieses Wort Parousia verwendet Paulus, um zu beschreiben die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Und daraus wurde dann das so auseinandergeklüpft und die Entrückung und Distanz und so weiter gemacht, was ich vorher sagte. Aber im Grunde ist es ein Vorgang, der in einem Akt geschieht. Ich glaube, da können wir biblisch sehr sicher sein. Aber wie gesagt, das ist auch jetzt nicht mein Thema. Und ganz in der frühen Kirchengeschichte, und Luther hat sich dem auch angeschlossen, das heißt, die jetzt in der evangelischen Kirche, wenn da überhaupt drüber gelehrt wird, ja, das passiert eigentlich relativ selten, da ist eher das Verständnis, das Zeitalter der Gemeinde ist gleich das Millennium. Also das tausendjährige Friedensreich als eigene Epoche wird hier gar nicht betrachtet, sondern im Grunde sind wir im Zeitalter, das sind nicht tausend Jahre, im Sinne nennen wir nicht wörtlich, sondern wir sind in dem Zeitalter des Friedens, den Christus uns gebracht hat. Und dann verstehen Sie den Schluss dann auch. So, könnt ihr jetzt wieder vergessen. Wichtig ist mir nur an der Stelle mal, dass du auch darüber nachdenkst und dir bewusst machst, von welcher endzeitlichen Geschehen gehst du aus. Und wie prägt das dein Hier, Jetzt und Heute? Und wenn es zerstörerisch ist, wenn es dich lähmt, wenn es dir Angst macht, wenn es dich distanziert von den Deinen und von der Welt, distanziert von dem Leben, von der Gesellschaft, dann ist es nicht von Christus. damit zusammenhängen, und da muss ich auch jetzt vielleicht hier noch ein bisschen damit aufräumen, bevor wir dann in die letzte Phase gehen und sagen, ja, wie leben wir dann denn jetzt? Wie sollen wir es denn jetzt machen, Winkler? Da sage ich euch dann ein paar Sachen. Auch kommt es daher und teilweise, dass auch hier verengt wurde, die Hoffnung verengt wurde auf das ewige Leben im Sinne von dieser vertikalen Dimension. Das heißt, Evangelium wird angenommen und dann ist meine Gottesbeziehung wiederhergestellt. Ich habe ewiges Leben, meine Schuld ist vergeben, Punkt. Und darauf konzentriert sich und verengt sich alles andere, wurscht. Wenn wir aber verstanden haben, dass die Erlösung Jesu Christi allumfassend ist, dass Gott, der Vater in Christus, die Welt mit sich versöhnt hat, das Universum mit sich versöhnt hat, dass diese zerstörerische Kraft des Todes und des Teufels herausgenommen ist, überwunden ist in Christus, denn siehe, ich habe die Welt überwunden, dann verstehen wir, dass das Erlösungswerk Jesu Christi sich ausbreiten will, auch in der Horizontalen. Das heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, trennt nicht vom Leben, sondern führt zum Leben. Wir denken vom Reich Gottes her. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus hat überwunden. Jesus Christus hat ein für alle Mal all die Widersacher, die uns entgegenstehen, überwunden am Kreuz von Golgatha und so weiter. Danach trachte ich zuerst. Das heißt, ich gehe zuerst aus von der Herrschaft Jesu Christi und von dort her verstehe ich das Leben und natürlich machen wir jetzt keine Sorgen mehr, was ich essen und trinken soll. Denn ich gehöre zum König. Habt das? Trachtet zuerst, wird auch manchmal so auseinandergenommen. Ich trachte nach dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Worship. Ja, auch. Ja, aber wir trennen das. Und dann hoffe ich, weil ich jetzt genug geworshipped habe, ja, dass dann der Herr mich versorgt im Alltag und mir Essen und Trinken gibt. Nein. Sondern weil mein ganzes Leben ist ein Lobpreis. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann tun wir das mit Leidenschaft und mit Freude, weil es uns wieder fokussiert, weil wir uns wieder bewusst werden, wer wir eigentlich sind und wo wir hingehören und was die Tatsache ist. Es öffnet uns wieder die Erkenntnis und den Raum. Aber unser ganzes Leben ist Worship. Und alles betrachten wir von dieser Herrschaft Jesu Christi aus, von dieser Tatsache aus, er hat überwunden am Kreuz von Golgatha. Ich bin Mitgesellschafter des lebendigen Gottes. Es hat dem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und von dem gehe ich aus und deshalb sage, natürlich wird es irgendwie wieder eine Versorgung geben. Da werden wir wieder was entdecken. Und wenn die eine Quelle versiegt, Herr, dann bin ich mal gespannt, welche andere Quellen wir entdecken. Schaut mich noch unglaublich an. So, also auch hier eine Verengung. Ich versuche das zu weiden, eben das auch Hoffnungsmenschen haben auch Hoffnung für diese Schöpfung. Wisst ihr, im ersten Buch Mose, im Garten fängt's an und Offenbarung 22, mit einer Stadt höre das auf. Wo ist die Stadt? Im Himmel? Nein, auf der Erde. Tut mir leid. Wenn du dich löst von der Erde, die Erde wird aber erneuert, sie wird verwandelt. Und die Erlösungskraft Christi, die wir schon kennen und erleben, wie unser Denken, unser Herz verändert wird, wie diese Erneuerung in uns stattfindet, oder? Das ist doch schön, wie Beziehungen sich erneuern, wie wir lernen, diese erlösende Kraft Jesu Christi in unserem Leben Raum zu geben und zu entwickeln. So wird auch die Erde umgewandelt. Ja, das Samenkorn stirbt und aus dem entsteht was Neues, ist aber doch dasselbe. Paulus, 1. Korinther 15. Ja. So, das heißt, die Erde, bitte versöhne dich auch mit dieser Erde, bitte. Trenn die nicht, sondern sagt, wir wollen die Erde, das Alltagsleben. Umarme deinen Alltag. Du kannst nur verwandeln, was du empfangen hast. Und wenn wir immer alles dämonisieren, weg, dann kann ich nichts mehr gestalten. Wenn wir sagen, es ist uns gegeben, es ist uns geschenkt. Mein Ehepartner ist mir gegeben. Also das wird schwierig. Okay. Meine Kinder sind mir gegeben. Ja. Ist ein Geschenk Gottes, da sind wir sicher. Ja. Die Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja. Mir ist Einfluss gegeben. Mir ist Verantwortung gegeben. Ich habe Möglichkeiten. Dann umarme den Alltag und sage, und ich werde ihn gestalten. Und ich werde die Herrlichkeit Gottes in diesem Stückchen sichtbar machen. Denn die erlösende Kraft Jesu steckt da drin. Und ich werde meinen Weinberg bebauen. Und ich werde zuerst essen von meinem Weinberg. Das ist völlig in Ordnung. So. Und jetzt pick sich das eher an. Soll für eure Kleingruppen auch sein, Hilfestellung sein. Oder für euer Nachdenken oder Bibel lesen. Wie sollen wir denn jetzt leben, wenn das so ist? Und dazu rate ich euch mal wieder Matthäus 24 und 25 zu lesen. Endzeitrede Jesu, wie es sozusagen heißt. Und wir sollen immer von Jesus ausgehen und von dort das Alte Testament verstehen und dann von dort an auch die Briefe des Neuen Testamentes. Nie andersrum. Wir gehen immer zuerst von Jesus aus, so ist unsere Hermeneutik, hat der glaubt der Peter euch beigebracht, ja. So, Hermeneutik von dort, wenn nicht, dann muss ich mit ihm reden, und von dort ins Alte Testament und dann kriegen wir die Erkenntnis. So, das heißt, wir fangen bei Jesus an, auch in diesen Fragen endzeitlicher Natur. Wie sollen wir jetzt leben? Matthäus 24 und 25. Und da wird ja so ein Szenario aufgebaut und so weiter, alles ganz spannend. Auch im Lukas 21 parallel dazu heißt es im Grunde, okay, dann hebt eure Häupter empor, wenn ihr das alles seht, also es dunkel ist und schwierig wird, und zwar hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung ist nahe. Auch nicht kommt irgendwann, ist nahe. Ja. Sie ist im Grunde unmittelbar, da ist eine erlösende Möglichkeit, eine rettende, eine lösungsorientierte Möglichkeit unmittelbar in der Nähe. Macht eure Augen auf. Und wenn ihr zu sehr fokussiert seid auf diese Negativberichte, dann könnt ihr nichts sehen. Ja, da sind wir wieder bei Jesaja. So. Und dann kommt ganz interessant, und da will ich euch eher so ein bisschen Impuls geben, wie sollen wir denn jetzt leben? Nachdem Jesus das aufgebaut hat im ersten Teil, dann kommt ein ganz langer Teil mit der Kapitel 24 und das ganze Kapitel 25, wo er vier Gleichnisse erzählt. Und die müssen wir mit einbeziehen, die sind nicht in sich selbst stehend, sondern die haben genau mit diesem Thema zu tun, wenn das alles passieren wird, wenn diese Wehen es immer wieder auch passieren wird und nicht linear passieren wird, sondern immer wieder gibt es dieses Aufschäumen, immer wieder gibt es dieses Schmerzliche, immer wieder gibt es diese Anspannungen. Wie sollen wir in diesem Bewusstsein, jetzt ist es wieder schwierig, wie sollen wir dann leben, auf was fokussieren wir? Hebt eure Häupter empor und, das reicht noch, jetzt, wie leben wir denn? Was machen wir am Montag? Und unter dem Aspekt lesen wir diese Gleichnisse. Ich kann jetzt nicht jedes Gleichnis ausführlich vorlesen, sondern mache es eher bewusst. Da war das erste Gleichnis, spricht von guten und von schlechten Knechten. Ja? So, die einen sagen, ach, unser Herr, und es ist immer durchführend, der Herr vertraut etwas an, geht dann weg und kommt eines Tages wieder und fragt, wie habe er es denn gemacht? So, und bei diesem ersten Gleichnis ist er, okay, er vertraut Menschen an, leitet diese Leute an, seid für sie da, das sind die Knechte und Mägde, die hier arbeiten, die hier mitgestalten, die zu deinem Kontext gehören, kümmere dich drum. Geht er weg, eines Tages kommt er wieder, der eine sagt, das dauert sowieso lang, bis der wiederkommt. Ja. So, da kommt, da mache ich mir ein schönes Leben, so jetzt habe ich Diener und Sklaven, die machen alles für mich und ich habe ein schönes Leben. So. Und der andere ist ein treuer Knecht, der sozusagen die Verantwortung auf sich nimmt und gut mit seinen anvertrauten Mitarbeitern umgeht, um es mal jetzt in Neudeutsch zu bringen. Was ist die Botschaft da drin? Wie sollen wir leben in dieser Zeit, wo scheinbar die Erde untergeht, wo mal wieder der Schmerz unendlich ist? Wie sollen wir damit umgehen? Weil die Menschen, die uns anvertraut sind, denen geht's ja auch miserabel. Die sind in der gleichen Situation. Die haben vielleicht sogar echte Not. Oder ich habe echte Not, wie auch immer. Wie soll ich damit umgehen? Die Kernbotschaft ist, investiere in Menschen. Jede Zeit, die du investierst in die Menschen, die dir anvertraut sind, ist im Sinne des Königreiches Gottes. Hier wird das Licht sichtbar. Inmitten von dem Schmerz, wenn alle vielleicht sich überlegen, wie kriege ich die Leute los, ja, oder ich kümmere mich nur noch um mich selbst, weil alles andere hat sowieso keinen Wert, leuchtet das Licht aus, wenn ich investiere in die Menschen, die mir anvertraut sind. Und vielleicht ist es nur die eine Nachbarin, die dir anvertraut ist, wo sagt, guck nach ihr, weil sie vielleicht nicht mehr gehen kann, weil sie vielleicht Tag für Tag irgendjemand braucht, der mal ein gutes Wort sagt oder der für sie einkauft oder whatever. Vielleicht deine Kinder, die dich ankeksen und sagen, ach nix, wie weg in der Hort und weg und ich will es ja nicht mehr sehen. Und jetzt nichts gegen Hort, aber zu sagen, ich investiere, ich nehme Verantwortung. Jede Minute, jede Stunde, jedes Herzleiden, jede Mark, Euro, die du investierst, in diese dir Anvertraute ist Licht. Investiere in die Menschen, die dir anvertraut sind. Sind es viel oder wenige? Und so lebe ich auch und sage, okay, Herr, welche Menschen hast du mir anvertraut? Wo darf ich etwas hineinlegen? Und das ist meine Leidenschaft, zu sagen, was immer, manchmal nerven sie mich ohne Ende. Ja. Aber ich liebe sie so sehr. Und zu sagen, was kann ich habe mir jetzt einen Leitsatz gegeben, wenn ich weggehe von irgendjemand, soll es so sein, dass sie sagen können, es war ein Segen, dass du da warst. Ja. So will ich leben. Das gelingt nicht immer. Aber mit dieser Haltung will ich leben. Das heißt, ich investiere das, was ich habe, in die Menschen, die Gott mir anvertraut, wo ich Möglichkeit habe, etwas reinzugeben. Investiere in Menschen. So pass auf, Leute, dass wir uns nicht rumschlagen mit Theorien und endlosen Lehrsitzungen und in stundenlang im Internet irgendwas recherchieren, wie wird es sein und bläst jetzt die dritte Posaune oder die vierte oder ist das weiße Pferd oder das schwarze Pferd unterwegs oder was da alles ist. Nein, die Offenbarung ist auch nicht eine Chronologie, wie alles kommen wird, sondern die Offenbarung ist die Ermutigung und die andere Dimension, wieder für Christen, die in Verfolgung gestanden haben und denen Gott mal den Himmel geöffnet hat und sagt, deine Wirklichkeit, die du jetzt Tag für Tag erlebst, ist nur ein Teil von der Wirklichkeit, die passiert unmittelbar zum gleichen Zeitpunkt neben dir, um dich herum. Nimm die wahr, sonst bist du voller Angst. Sonst bist du nicht mehr getröstet. Aber wenn dir das aufgeht, diese Dimension, dann siehst du dein Leben anders. Das ist Offenbarung, des Johannes, nur nebenbei. So, investiere in Menschen. Und jede Stunde, die du investierst, da geht Licht auf. Denn siehe, die Herrlichkeit des Herrn ist auf dir. Kümmere dich drum. Investiere. Und investiere, weil wir wissen, es gibt Zukunft. Wir sind nicht die letzte Generation. Investieren Menschen. Zweites Gleichnis, und ich sage, soll euch immer nur Impuls geben, Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ach du liebe Zeit, was wurde da alles hineininterpretiert. Ihr erinnert euch, ja, die 10 Jungfrauen, die eingeladen zur Hochzeit, das hat ein bisschen länger gedauert. Die einen, alle wollten zur Hochzeit. Ja. Die eine hatten zu wenig Öl für ihre Lampen. Alle sind eingeschlafen. Der einzige Unterschied war, die eine hatten zu wenig Öl und mussten sozusagen umkehren und sich Öl beschaffen und die anderen hatten genug Öl. Ganze Botschaft. Was ist denn die Botschaft? Ihr könnt jetzt reinlegen, die einen haben den Heiligen Geist und der andere nicht und wir haben ihn Gott sei Dank und so. Alles Käse. Ja, das ist doch Quatsch. Sondern was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, hey, es könnte ein bisschen länger dauern. Handle, investiere nachhaltig. Lass dich nicht verführen auf das schnelle Erfolg. So das schnelle, jetzt mache ich mal ganz schnell das Geld. Jetzt machen wir mal ganz schnell, wenn wir 1, 2, 3 machen, dann explodiert unsere Gemeinde und die Erweckung kommt. Wenn es so kommt, Halleluja. Aber es ist nicht so dieses mal ganz schnell und kurz fahren wir unsere Energie hoch, kurz fahren wir unsere Programme hoch, kurz machen wir mal dieses und jenes und dann ist der Dampf draußen, ja. Dann ist no Energie mehr da, dann sind wir ausgebrannt, wie das dann auf Neudeutsch heißt. So, hey, haushalte mal gut mit deiner Energie. Das könnte ein bisschen länger dauern, bis das Hochzeitsmahl stattfindet. Ja. Es könnte ein bisschen, ja, wir werden auch mal müde. Das ist nicht das Problem. Es wird nicht angeklagt, dass wir mal müde werden. Wer von uns wird nicht mal müde? Aber wir haben Öl. Wir haben damit gerechnet, dass es länger dauert und wir haben eine Energiequelle. Wir haben gelernt, zu geben und zu nehmen. Wir haben gelernt, nachhaltig zu denken und vieles von dem, was wir tun im Leben, sollten wir auch davon uns anleiten lassen und eben auch nicht, morgen geht die Welt unter, also pff, es könnte ein bisschen länger dauern. Und inzwischen müssten wir es ja begriffen haben, über die Jahrhunderte von Kirchengeschichte, müssten wir es ja begriffen haben, dass vielleicht mit der Wiederkunft Jesu es ein bisschen länger dauert, als man vielleicht sich gewünscht hat oder gewollt hat. Nachhaltigkeit. So, wir sind gleich durch. Soll euch alles ein bisschen anregen, für den praktisch auch euren Alltag zu durchdenken, aber auch ermutigen, dass vielleicht mit den ganz normalen Dingen des Alltags, wie wir leben, dass es sehr geistlich ist und sehr viel Licht ausstrahlt in dieser Welt und dass wir nicht immer nur hoffen, irgendwann wird's mal werden. So, gleich drittes Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Ihr wisst, dem einen eins, dem anderen fünf, dem anderen zehn anvertraut. Talente, das war natürlich Geld, ja, ungefähr ein Jahreslohn, ein Talent ist ungefähr ein Jahreslohn der damaligen Zeit gewesen. Also was verdient ihr so, 100.000 Euro im Jahr oder sowas? Ja, also, ich muss mal bei den Zehnten angucken, dann weiß ich es ungefähr, so, was ihr so verdient. Also schon eine ganze Menge. Ja, gleiches Thema wieder, anvertraut, ja, um zu investieren, um zu gestalten. So, der eine, der seinen Jahreslohn vergraben hat und sagt, dann kann ich es wieder zurückgeben, wenn der Herr wiederkommt, hat natürlich Inflation überhaupt nicht bedacht. Ja. Und zum Glück lebt er in der Türkei, da wäre es ja richtig schwierig. Ja. So, das heißt, er hat überhaupt nicht dran gedacht, was mache ich mit dem, was mir anvertraut ist. Aber die beiden anderen, da war nicht die Frage, wie viel sie anvertraut bekommen haben, sondern die Haltung, was haben sie damit gemacht? So, sag nicht, ja, ich habe ja nicht so viel wie dieser oder jener. Was du hast, was dir anvertraut ist, an Gaben, und es sind natürlich deine persönlichen Fähigkeiten, Gaben, aber auch materielles Gut, was immer dir anvertraut ist, an Gaben, Talenten, Gaben, was machst du damit? Spare. Hä? Das Wort kommt in der Bibel nur vor, wo es heißt, spare nicht. Das biblische Wort ist investiere. Ja. Das müssen wir wieder sparen. Wenn sparen heißt, wir wollen ökonomischer sein, alles gut. Ja. Wenn sparen ist, ich baue meinen Geldsack auf, ja, auf dem ich dann sterben werde mit meinem weißen Sterbehemd, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja. So, investieren, das Geld, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Möglichkeiten müssen in den Kreislauf. Ja. Es ist ein Geben und Nehmen. Investiere mit dem, was du hast. Und mach dir da ruhig mal Gedanken. Auch als Ehepaar, sag, wie investieren wir denn? Und auch hier bitte ganz praktisch, nicht wir investieren, wir geben halt irgendjemandem Geld und dann wird es uns im Himmel angerechnet. Ja, vielleicht, weiß ich nicht so ganz genau. Aber das ist nicht die Denke der Schrift. Sondern die Gedenke ist, ich investiere in das Hier und Jetzt, in die Möglichkeiten, in Menschen, in Aufbauprogramme, in soziale Aktivitäten, in Bildungssysteme und so weiter. Ich investiere in meine Enkel, ich investiere in meine Kinder, ich investiere in das, was mir vor Augen liegt, ich investiere in meine Nachbarn, ich investiere in mein Haus und mache es schön. Das ist investieren. Okay? Also bitte nimm es nicht so geistlich irgendwo dahin, sondern sagt, in meinem Alltag, und da holt uns Jesus sozusagen zurück, sagt, hebt eure Augen empor und seht, Erlösung ist nahe, erledigt. Ihr müsst jetzt nicht jeden Tag Zeitung 25 Mal durchlesen, wann kommt jetzt der Herr wieder, vielleicht können wir das Datum doch rausfinden. Vergiss es. Sondern fokussiere dich wieder auf deinen Alltag, investiere in Menschen, investiere nachhaltig, investiere mit dem, was du hast. Klage nicht über mehr oder weniger. Investiere mit dem, was du hast. Und der letzte Gedanke ist dann, investiere dort, wo Bedarf ist. Auch da kann man viel reinlesen. Und wenn mein Freund Harald Eckert sagen würde, ja, dann ist die Schafe und Böcke sind die Nationen, die aufgeteilt werden. Wer hat sich in Israel investiert und wer nicht? Da ist sicherlich auch eine Wahrheit drin. Aber ich will es auch da nicht zu eng führen, sondern ich glaube, auch hier ist die einfache Botschaft drin, ihr Lieben, zu sagen, investiere dort, wo Bedarf ist, ja, wo Not ist. Ja. Deine Zeit, wo investiere ich? Ich investiere nicht dort, wo du nicht empfangen bist. Und wenn du irgendwo nicht empfangen bist, Dann sage ich, okay, hier werden meine Gaben, meine Möglichkeiten nicht empfangen. Dann gehe ich dorthin, wo sie empfangen werden und ich Gutes tun kann. Ja? Und dann gehe ich mal durch mein Leben in diese Richtung. Ist es praktisch genug? So, von daher die Endzeit zu verstehen, wo geht das Ganze hin, dass wir unsere Theorien hier nochmal überprüfen und von dort her aber ins Doing kommen. Das Licht geht auf, während die anderen klagen über die Finsternis, heben wir unsere Häupter empor. Wir wissen, das Licht ist da und wir gestalten Licht, Hoffnung in diese Welt. Wir gestalten Hoffnung, indem wir investieren in Menschen, die uns anvertraut sind, nachhaltig und nicht nur kurzfristig. Wir investieren mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, Gaben und Kräften und Möglichkeiten, die wir haben, sei sie viel oder wenig, und wir investieren dort, wo Bedarf ist. Und so, sagt Jesus, leben wir und tragen Hoffnung in diese Welt und machen das Licht, das gekommen ist, sichtbar an der Stelle, wo wir Tag für Tag sind. Amen. Lass uns beten. Jesus, berühre mich, haben wir gesungen. Und alles, was uns abhält davon, das Werk Christi zu tun, die Hoffnung der Herrlichkeit auszuleben, hat keine Kraft mehr in unserem Leben, muss als Lüge offenbar werden. Alles, was uns einengt, das Leben kaputt macht, Gemeinschaft zerstört, das ist der Teufel, der ein Dieb ist, ein Mörder ist, der Lust dran hat zu zerstören, akzeptieren wir nicht, denn das Licht ist gekommen. Unser Licht ist da. Jesus Christus in unserer Mitte, Jesus Christus in meinem Leben, die Gegenwart Gottes in meinem Alltag. Und aus dieser Hoffnung der Herrlichkeit investiere ich, gebe ich mich hinein, habe ich Zuversicht. Heiliger Geist, füll das mit Leben. Und ich spreche euch Freiheit zu von jeder Leere und von allem, was euch eingeschränkt und eingeengt hat, euch den Horizont verengt hat, Ängste ausgelöst hat. Und ich nehme euch hinein in die herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Auch wenn es anstrengend ist im Alltag, das Licht immer wieder anzuzünden. Das Lied zu singen, wenn andere noch schlafen. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die mit uns ist. Und wir sprechen aus, auch über all dem Schmerz, den wir hier im Raum haben. Über eure Situationen, wo was hart geworden ist. Eure Herzen hart geworden sind, auch vielleicht wegen einer Leere, vielleicht wegen einer falschen Beurteilung deiner Situation, vielleicht weil eine Hoffnung, auf die du immer gehofft hast, nicht zustande gekommen ist und jetzt das Herz hart geworden ist. Oder auch weil der Boden um dich herum, deine Umstände so hart sind, dass da gar nichts gedeihen will, dass dir alles wie eine Wüste erscheint. Ich sehe, wie Jesus dich umgräbt. So wie in diesem Gleichnis diese Bibel sagt, ich umgrabe diesen Baum noch einmal. Dort, wo es hart geworden ist, dort, wo Frucht ausgeblieben ist. Ich habe Hoffnung in dich, sagt Jesus. Und ich bearbeite auch dein Umfeld, denn auch da habe ich überwunden. Der Sieg ist über deinen schweren Umständen. Und die dürfen dich nicht beherrschen und knechten. Die dürfen dich nicht unterwerfen. Sondern es ist die befreiende Kraft des Evangeliums von Jesus Christus wirksam, auch in deinem Umfeld, aber vor allem auch in deinem Herzen, wo es hart und steinig geworden ist, wo Enttäuschung und Bitterkeit da ist. Leg's dem Herrn jetzt hin. Denn siehe, die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir. Und Jesus lädt dich ein, auch heute wieder, sag, ich bin die Hoffnung der Herrlichkeit in dir. Werden wir noch ein Lied miteinander singen zum Abschluss oder auch zwei? Nimm das auf, lass es wirken auf dich. Lass dich sortieren in der Gegenwart Gottes. Dass du voller Leben und Zukunftsperspektive, aber auch begründeter Hoffnung in deinem Alltag von diesem Gottesdienst weggehen kannst. Amen.